Wer keine ruhige Adventszeit verlebt hat, also im Monat Dezember, der muss sich darüber kein großes Kopfzerbrechen machen. Dann hat er nämlich Advent erlebt, wie man ihn eigentlich erlebt, oder wie er war, nämlich stressig. Die Adventszeit, die wirkliche Adventszeit, an die wir heute denken, die war anstrengend. Viele anstrengende Stationen. Josef und Maria, die saßen nicht vorm Kerzenlicht und freuten sich der Stille, sondern da ist viel in ihr Leben hineingebrochen, mit dem sie fertig werden mussten. An Weihnachten erinnern wir uns ja an die Geburt Jesu. Und wenn wir dieses Weihnachtsgeschehen genauer betrachten, merken wir, dass was hier geschieht, in kein Schema passt. Das Matthäusevangelium lässt dies schon im ersten Kapitel deutlich werden. Das Matthäusevangelium beginnt mit dem Satz: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann wird der ganze Stammbaum Jesu aufgeführt. Und da heißt es beispielsweise: Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und so weiter. Assor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim. Und auf einmal lesen wir im Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16: Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also nicht Josef zeugte Jesus, das wäre ja der Rhythmus dieses Stammbaums. Wie es ja heißt: Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Und auf einmal heißt es: Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das muss uns doch aufhorchen lassen. Da stimmt doch etwas nicht. Das passt doch nicht mehr in das Schema dieses ganzen Stammbaumes. Da ist doch irgendetwas Besonderes geschehen, dass das so ausgedrückt wird. Und die Erklärung finden wir dann auch einige Verse später, und die möchten wir heute miteinander genauer betrachten. Und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Der Matthäusevangelium ist ja ziemlich knapp mit den Weihnachtserzählungen. Lukas ist etwas ausführlicher. Und in Markus und Johannes finden wir gar keine Weihnachtserzählungen. Es ist übrigens auch interessant, dass wir Weihnachten richtig einstufen. Wenn wir die Evangelien betrachten, wird dem Weihnachtsgeschehen relativ wenig Raum gegeben. Hingegen haben wir einen riesengroßen Raum, wenn Jesus nach Jerusalem ans Kreuz geht. Dort haben wir eigentlich das Zentrum, der Kern des Evangeliums. Und die ganzen Evangelien sind so aufgebaut, dass eigentlich das Hauptgewicht da liegt, wo Jesus nach Jerusalem geht und am Kreuz auf Golgatha stirbt. Wir haben also gar nicht so viele Weihnachtstexte. Und wir müssten eigentlich Ostern viel mehr feiern als Weihnachten. Ich möchte das nur auch mal hier sagen, dass uns das auch deutlich wird. Ostern hat fast keine Bedeutung mehr heute. Da rennt sich kaum einer ein Bein ab für Ostern. Viele Leute wissen gar nicht mehr, was Ostern ist. Und bei Weihnachten haben wir doch so viel Betrieb, wo wir sagen müssen, wir haben auch hier etwas die Verhältnisse verschoben. Aber bleiben wir jetzt heute doch bei Weihnachten. Ostern werde ich dann über Ostern reden. Also ich lese Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu entlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Die Geburt, die in kein Schema passt. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben, die Geburt, die in kein Schema passt. Und wir werden zuerst sehen, wie für Josef eine Welt zusammenbricht. Und als zweites, wie Gott ihm Wegweisung gibt und ihm aus dieser Situation hilft. Und als drittes, wie Josef sich dem Reden Gottes fügt. Für Josef bricht eine Welt zusammen. Josef hatte sich alles ganz anders vorgestellt, als er sich mit Maria verlobte. Die Verlobung in Israel wurde nicht so wie bei uns gehandhabt, sondern sie hatte viel verbindlichen Charakter. Also man verlobte sich nicht, um zu sehen, ob man dann eventuell noch heiratet, sondern man verlobte sich in viel verbindlicher Weise. In Israel wurde in der Regel ein Ehevertrag geschrieben und abgeschlossen. Und darin wurden verschiedene Dinge geregelt, so wie das ist, wenn der Mann die Frau entlässt oder wenn der Mann stirbt, wie das alles geregelt wird mit der Erbschaft, eigentlich ähnlich wie wir das haben. Wir kennen ja diese Eheverträge auch. Und die Folge eines solchen Ehevertrags, eines solchen Vertragsschlusses, war die förmliche Verlobung mit dieser Frau. Und durch die Verlobung wurde die Verbindung eines Mannes und einer Frau zur Ehe nach jüdischer Anschauung rechtlich in jeder Hinsicht perfekt. Es war eigentlich ein Vorabschluss der Ehe. Daher wird eine Braut, also eine Verlobte, auch Frau genannt. Sie konnte sogar Witwe werden. Wenn ihr Verlobter starb, galt sie als Witwe. Rechtlich mussten Verlobte oder wurden Verlobte in Israel genau gleich behandelt wie Verheiratete. Es gab rechtlich gesehen keinen Unterschied. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie sich nachher Josef verhält. Einige Zeit nach der Verlobung fordert nun der Bräutigam die Braut zur Übersiedlung in sein Haus auf, und das war dann die Hochzeit, dieses Heimholen von der Verlobten. Und nun, bevor Josef Maria heimholte, das lesen wir ja hier, heißt es ja, Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, also jetzt dieser Ehevertrag dann voll noch in Kraft kommt, indem er sie heimholt, musste er erfahren, dass Maria bereits in Erwartung ist. Da brach für Josef eine Welt zusammen. Maria, seine Verlobte, hatte Ehebruch begangen. Das war eine Katastrophe für Josef. Das heißt, Maria und der Mann, mit dem sie ihr Kind hatte, müsste gesteinigt werden nach altem Recht, mosaischem Recht. Im Alten Testament lesen wir das. Maria hätte also die Todesstrafe verdient. Die Frau, die er jetzt heimholen wollte, von der er so einen wunderbaren Eindruck hatte, ist in Erwartung mit einem Kind. Die Todesstrafe wurde zu jener Zeit nicht mehr praktiziert, denn das Volk Israel war unter römischer Herrschaft nicht befugt, die Todesstrafe auszuüben. Josef als gerechter Mann, also als ein Mann, der die Ordnungen und Weisungen Gottes befolgte, löste diese Nachricht eine enorme Katastrophe aus. Ihm war klar, diese Frau, und habe ich sie noch so lieb, ich kann sie nicht zu mir holen. Ich kann sie nicht heiraten. Und Josef überlegt, wie er sich nun verhalten sollte in dieser Situation. Er hatte zwei Möglichkeiten. Zum einen konnte er ein Gerichtsverfahren anstrengen und damit erzielen, dass Maria öffentlich gebrandmarkt wird und vor dem ganzen Volk bloßgestellt als eine Ehebrecherin. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die andere wäre gewesen, dass er ihr einen Scheidebrief schreibt, man nannte das ein Entlassungsschreiben, und unter Beiwohnung von zwei Zeugen ihr das überreicht und sie so entlässt. Und Josef entschloss sich, Maria nicht in Schande zu bringen. Er wollte mit einem Scheidebrief die Verlobung aufheben. Es ist nicht so, wie es falsch verstanden werden könnte, dass Josef die Flucht ergreifen wollte. Es heißt in einigen Übersetzungen, übrigens auch in meiner, ich habe es dann nur nicht so gelesen, sie heimlich zu verlassen. Es ist nicht, dass er sie verlassen wollte, sondern er wollte sie heimlich entlassen. Das heißt, dass das Gegenwort eigentlich, das Gegenüber von heimlich wäre öffentlich. Also er wollte sie nicht in aller Öffentlichkeit mittels Schändung sich von ihr trennen, sondern heimlich in Beiwohnung von zwei Zeugen. Er wollte also nicht die Flucht ergreifen, sondern er wollte Maria entlassen, ihr das Entlassungsschreiben übergeben, so war sie frei, den Mann zu heiraten, von dem sie ihr Kind erwartete. Wir können uns vielleicht vorstellen, in welcher Gemütsverfassung sich Josef befand. Für ihn brach wirklich eine Welt zusammen. Er liebte Maria und er liebte sie so, dass er selbst davon absah, sie öffentlich an den Pranger zu stellen. Er wollte sie schützen, aber eine Ehe mit ihr eingehen war unter diesen Umständen für ihn nicht möglich, undenkbar. Und bestimmt würde es uns nicht anders gehen, als es Josef ging. Wir wären betrübt und enttäuscht, wir könnten die Welt nicht verstehen, wir könnten dieses Geschehen nicht einordnen. Josef hatte keinen ruhigen Advent. Josef wurde innerlich hin und her gerissen. Und so wie Josef reagieren auch heute Menschen, wenn sie davon hören, dass Jesus nicht durch eine normale Zeugung empfangen wurde. Eine Frau kann doch nur schwanger werden, wenn sie mit einem Mann verkehrt. Und sie verabschieden sich vom Christentum. Sie sehen das Evangelium höchstens noch als ein Märchen oder eine Fabel. Ich habe übrigens jetzt beim Hinfahren eine Sendung gehört, da wird das Weihnachtsgeschehen nur noch als Fabel gedeutet, nur noch alles verinnerlicht. Man kann das dann höchstens noch verinnerlichen, aber man sagt, was geschehen ist hier, das ist nur symbolisch. Das kommt gar nicht darauf an, ob das in Tatsache geschehen ist. Es ist dann nur einen symbolischen Wert. Man macht dann alles zu Fabeln. Jedenfalls denken sich die Leute, ist das nichts für aufgeklärte Menschen. Nach dem Motto, was ich nicht erfahren kann und was ich nicht sehen kann, das ist nicht wahr und das hat keine Bedeutung. Aber eine gute Lösung ist das nicht. Denn wir wissen heute mehr, als Josef wusste. Und nun greift Gott ein. Gott hat die Not von Josef gesehen. Er verstand, dass Josef diesen Vorfall nicht einordnen kann. Und dass ihm nur die eine Schlussfolgerung blieb: Maria hat Ehebruch begangen. Und Josef war von der Sache immer noch umhergetrieben und Gott begegnet ihm nun durch einen Boten, einen Engel im Traum. Und der Engel sagt: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist empfangen. Mit anderen Worten: Josef, du versündigst dich nicht gegen mich, wenn du Maria heiratest, wenn du sie zu dir holst. Denn sie hat ihr Kind nicht von einem anderen Mann empfangen, sondern von mir hat sie ihr Kind empfangen. Wenn Gott handelt, lässt er die nicht im Stich, die im Glauben an ihn leben und ihm dienen wollen. Er lässt die Menschen nicht im Ungewissen. Gott teilt sich mit, das ist ein Grundzug Gottes. Gott teilt sich mit, er hat Josef nicht einfach sein lassen in seiner Not. Und weiter sagt er: Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein Sohn wird sie gebären. Und er soll ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet, Gott ist Heil oder Gott ist Rettung. Und auf was sich diese Rettung bezieht, wird auch deutlich ausgesagt. Er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das wird dieser Retter tun. Damit hat der Engel bekannt gemacht, wie der Auftrag dieses Kindes sein wird. Rettung ist das Anliegen und die Aufgabe dieses Kindes. Und so verwundert es auch nicht, wenn die Engel den Hirten auf dem Felde zurufen: Fürchtet euch nicht, siehe, wir verkündigen euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute wer geboren? Der Retter. Welcher ist Christus, der Messias, der Herr? Jesus, das Kind in der Krippe, ist der Retter. Nicht nur für die Sünden Israels, sondern auch für die Sünden aller Menschen. Denn Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kam, sagt er: Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nicht nur die Sünde des Volkes Israels. Jesus ist demnach auch Retter für unsere Sünden. Aber vielleicht ist jemand hier, der denkt, er hätte doch gar keine Sünde. Ich brauche keinen Retter. Wer keine Sünde hat, braucht keinen Retter. Die Bibel ist diesbezüglich aber sehr schonungslos mit uns. Denn dort lesen wir, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle sind Sünder. Ob ich es weiß oder nicht, ob ich mich so fühle oder nicht. Wenn ich zu einer Routineuntersuchung gehe, zum Arzt, und er untersucht mich auf Herz und Nieren, und auf einmal sagt er: Sieh, da ist noch etwas, das kann schlimme Folgen haben. Es kann sie in der Kürze zum Tod führen. Und dann sage ich: Das kann ich nicht glauben. Ich habe nichts gemerkt bis jetzt. Das kann gar nicht sein. Und der Arzt sagt: Es tut mir leid, es würde mich freuen, wenn es nichts wäre, aber die Resultate sind eindeutig. Es hängt nicht davon ab, ob ich mich als Sünder fühle oder nicht, ob ich es weiß oder nicht. Es ist entscheidend, ob ich es bin oder nicht, ob es ein Faktum ist. Und die Bibel sagt uns deutlich, dass wir Sünder sind, ist ein Faktum, unabhängig, ob ich mich danach fühle oder nicht. Sonst hätte Jesus nicht in die Welt kommen müssen. Und Sünder sein heißt, dass wenn ich vor Gott stehen würde, ich nicht bestehen könnte. Hand aufs Herz. Könnten Sie, wie Sie jetzt sind, vor Gott treten, ohne zu erschauen, ohne zu erbleichen, ohne in Scham zusammenzufallen? Könnten Sie das jetzt? Ist Ihr Leben denn wirklich so tadellos, wie Sie das vielleicht meinen? Oder ist es nicht vielmehr so, wie Paulus es ausdrückt, wollen habe ich wohl, das heißt, was richtig ist, weiß ich immer, und was man tun sollte, das weiß ich auch immer, ich kann es auch immer den anderen sagen, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das ist ein Unterschied, zu wissen, was richtig ist, oder das Richtige zu tun. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Dieser Sachverhalt ist ein Ausdruck davon, dass der Mensch von Gott gelöst lebt. Und das kann Gott nicht gefallen. Und aus eigener Kraft kann sich der Mensch nicht aus dieser verfänglichen Situation ziehen. Und deshalb braucht jeder Mensch einen Retter. Und übrigens sprechen nicht nur wir Christen vom Retter, sondern überall finden wir das. Alle Menschen irgendwo merken, dass sie erlösungsbedürftig sind, dass sie Rettung brauchen. Und Gott weiß das. Und die Liebe Gottes hat dazu geführt, dass er einen Retter in diese Welt gesandt hat. So sagt Jesus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Die Lösung unseres Grundproblems ist, dass wir an Jesus glauben. Glauben Sie an ihn? Nur so bekommen Sie ewiges Leben. Ist für Sie Weihnachten ein Wiegenfest? Alle rennen, alle singen Weihnachtslieder und keiner glaubt, was er singt. Ist für Sie Weihnachten ein Wiegenfest, wo die Gefühle Hochkonjunktur haben? Oder wissen Sie, dass hier der Retter, Ihr Retter, in die Welt gekommen ist, als ein hilfloses Kind? Weihnachten ist eben nicht nur ein beschauliches Fest, an dem wir uns erfreuen. Weihnachten bringt uns in Aufregung. Weihnachten stellt Fragen an uns. Weihnachten fordert uns heraus, zu antworten. Wer ist für dich in dieser Krippe? Ist es der Retter? Oder ist es ein Kind, das hinhalten muss, damit wir unsere Familienfeste feiern? Und uns beschenken. Nichts gegen Geschenke. Ich freue mich auch darüber. Aber wer ist dann in dieser Krippe? Ist es Jesus, dein Erlöser, dein Retter? Und wenn Weihnachten für dich oder für Sie lediglich ein Wiegenfest ist, dann möchte ich Sie einladen, an Jesus zu glauben. Buße zu tun. Ihre Sünde zu bekennen. Dass sie eben gottlos gelebt haben, vielleicht auch fromm, aber vom Schöpfer gelöst, an Jesus vorbei gelebt. Und dass sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Und dann erleben sie Weihnachten, ein wirkliches Weihnachten. Und gerne bin ich bereit, ihnen zu helfen und ihnen zu erklären, wie sie von diesem Retter auch gerettet werden. Sie können mich ansprechen, Sie können mich anrufen und wir können etwas abmachen. Gott sagt nun nicht einfach grundlos etwas, sondern was er hier ankündigt, und das ist ganz entscheidend, hat er bereits vor über 700 Jahren vorher angekündigt. Was Gott hier dem Josef sagt, ist nicht eine spontane Idee Gottes. Jetzt hat er auf einmal die Idee gehabt, jetzt könnte ich meinen Sohn in die Welt schicken. Sondern er erfüllt nur, was er seit langem angekündigt hat, wie Jesaja kundtat: Sie, eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das ist ein überzeugendes Argument. Wir haben heute viele Prophetien, aber sie haben keine konkrete Grundlage. Irgendwie stehen sie immer im luftleeren Raum. Was aber hier geschieht, das ist bereits über 700 Jahre vorher angekündigt worden. Und hier wird ein Grundprinzip deutlich, welches uns auch die Bibel aufzeigt. Im Prophet Amos lesen wir: Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare den seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Gott tut nichts, ohne es zu offenbaren, was er tut. Gott handelt nicht einfach, ohne uns zu sagen, wie er handelt. Gott kündet sein Handeln an. Und wir haben ein ganzes Buch, in dem wir den Ratschluss Gottes kennenlernen. Die Bibel. Sie ist jedem zugänglich. Und keiner muss überrascht werden von dem Handeln Gottes. Nur die, die achtlos an diesem Wort vorbeigehen, werden überrascht sein, was kommt. Die, die das Wort kennen, werden nicht überrascht sein. Sie werden erkennen, das hat Gott schon lange vorhergesagt. Und wie die Voraussage eingetroffen ist, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird, und viele andere, die schon eingetroffen sind, werden auch alle Voraussagen und Versprechungen Gottes eintreffen, die noch ausstehend sind. Und genauso wie wir wissen, dass Jesus in diese Welt kam, wissen wir, dass er wiederkommen wird. Warum? Weil es Gott angekündigt hat, dass Jesus wiederkommen wird. Josef ließ sich durch die Botschaft des Engels von seinem ursprünglichen Vorhaben abbringen. Er ließ sich überzeugen, und ich nehme an, der Hinweis auf den Retter, welcher sehnlichst von Israel erwartet wurde, zum einen, und zum anderen, der Hinweis auf das Prophetenwort haben ihn überzeugt. So nahm er Maria zu sich, also er heiratete sie, er holte sie in sein Haus und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, den er Jesus nannte. Wenn Gott spricht, so sind wir aufgefordert zu handeln wie Josef, egal ob unser Ruf in Frage gestellt wird. Für Josef war das bestimmt nicht einfach, aber er wusste, hier handelt der Schöpfer. Und da ist nicht mehr gefragt, was ich dazu meine, es ist nur noch gefragt, dass ich dementsprechend handle. Ich fasse zusammen. Die Geburt in kein Schema passt. Für Josef, der ein frommer Mann war, ein Mann, der Gott gefallen wollte, brach eine Welt zusammen, als er hörte, dass seine Maria in Erwartung war. Für ihn gab es nur eine Erklärung: Sie hat Ehebruch begangen. Und für ihn war es unmöglich, eine solche Frau heimzuholen. Ihm blieb nur eines: ihr ein Entlassungsschreiben zu geben und sie so freizugeben. Aber Gott greift ein. Wenn Gott handelt, dann lässt er die, die an ihn glauben und ihm vertrauen, nicht einfach im Stich. Er bringt sie nicht in Situationen, in denen sie nicht mehr aus- und einwissen. Er hilft ihnen. Und Gott erbarmt sich auch über Josef und erklärt ihm, was hier vorgeht. Und er sagt ihm, dass das, was hier geschieht, schon lange vorbereitet ist. Und das, was hier geschieht, nur eine Erfüllung dessen ist, was ja kommen muss. Und Josef fügt sich dem Willen Gottes. Eine Geburt, die in kein Schema passt. Eine Geburt, die nicht in unser Schema passt. Unser Schema ist anders. Aber es ist eine Geburt, die sehr genau in das Schema des Schöpfers passt. Gott handelt in dieser besonderen Weise, weil das Kind, das hier in die Welt kommt, ein ganz besonderes Kind ist, nämlich der Retter aller Menschen. Warum sollte Gott, der Schöpfer, für sein Erscheinen nicht einen ganz besonderen Weg wählen? Unser Denken ist zu gering, um alles immer richtig erfassen zu können. Aber es ist nicht nur das wahr, was wir denken können. Es ist nicht nur das wahr, was für uns denkmöglich ist. Gottes Gedanken stehen eben immer noch über unseren Gedanken. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Freuen wir uns doch, dass wir einen so großen Gott haben, der in dieser Weise handeln kann, der für die Geburt seines Sohnes ein ganz spezielles Schema hat, eben nicht unseres, seines. Dass selbst bei der Geburt des Retters seine unverkennbare Handschrift sichtbar wird. Ihm gehört alle Ehre. Ihm sollen wir für sein gnädiges Handeln danken. Ihm verdanken wir, dass wir ewiges Leben haben. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Ganz anders, als wir das machen würden. Ganz anders, als wir uns das vorstellen. Aber so, wie du es dir ausgedacht hast. Und so, wie du es vorausgesagt hast. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass wir das erkennen durften. Und dass wir Jesus als unseren Retter und Heiland kennen, der unsere Sünden weggenommen hat. Wir wollen dich anbeten und dir danken. Amen.